Wir haben aus Peru zugeschaltet unsere gute Freundin, die Mitbegründerin der Städtepartnerschaft auch, Nani Mosquera Schwenninger. Hallo, liebe Nani.
Hola, liebe Mats.
Und ganz aktuell aus Peru hast du eben gemeldet, es gab heute Nacht ein Erdbeben. Wie ist die Lage bei dir? Alle gesund?
Ja,
dein Haus steht?
Das war wirklich ganz, ganz stark. No? Starkgrad 6, das ist viel. Ja? Und für mich war es sehr lang, weil das war fast eine Minute. Und das war, ja. Und wir haben vor zwei Monaten auch noch eine Erdbeben, die war nicht so stark, aber war auch in die gleiche Gegend, in Mala, im Süden von Peru. No? Und so 38 Kilometer unten. Ja? Aber das Problem ist, dass das sind diese Nazca-Platten. Ja, und ja, dass alle Leute haben Angst, dass so etwas wie kommt. In El Salvador besonders ist es schwierig, weil den Boden hat so viel Sand, diese Boden von Villa. Und deswegen ist es schon ein gefährlicher Platz. No, als ich vor ein paar Jahren dort, für zwei Monate dort gelebt habe, dann war ich in so einem Treffen, wo die Leute darüber gesprochen haben, welche Maßnahmen müssen wir nehmen, wenn so eine Erdbeben kommt. No? Und das ist das auch mit einem Rucksack, mit Wasser und so wichtige Sachen, die man braucht, um wegzugehen, das. Und die ganze Organisation, ja, wo treffen wir uns, welches ist der Punkt, wo an sicherer ist.
Ja, wir drücken euch die Daumen und wünschen euch alles Gute, dass alles gut geht und kein noch stärkeres Beben kommt. Manche vergleichen auch Wahlen, das heißt manchmal ein Erdrutsch-Wahlsieg oder so, aber das bedeutet ja eher, dass es ganz klar ist. In Peru war es ganz knapp. Es gab ja zwei Lager, die sich total nicht grün sind, würde man sagen. Vielleicht, also die konnten sich nicht leiden, die waren sehr extrem gegeneinander und es ging um zwei Kandidaten. Auf der einen Seite Pedro Castillo, auf der anderen Seite Keiko Fujimori. Vielleicht am Anfang kannst du die beiden uns noch mal ein bisschen vorstellen. Für was stehen stehen die beiden?
Ja, ich fange an mit Pedro Castillo. Pedro Castillo ist ein Lehrer, ein Grundschullehrer aus Cajamarca im Norden von Peru. Ja, von einer Provinz, die heißt Chota, und von Puña. Das ist dieser kleine Ort, von woher kommt. Und der Pedro Castillo ist ein Mensch, ich habe ihn gehört mehrere Male, und ich finde ihn eine ehrliche Mensch, als Mensch. Ganz ehrlich und auch eine wärmere Person. No, als diese Debatte mit Keiko Fujimori war, das war so ein großer Unterschied als Person auch. Ja? Weil er hat auch erzählt über die Arbeit, die er immer gemacht hat als Bauern. Er ist Bauer. Ja? Und wie wichtig ist, so in die Erde zu arbeiten. No, und dass die beste Abono ist, was du in die Erde bringst, dass das besser wächst, ja, dass die beste Nahrung für die Erde sozusagen ist Schweiß von der Campesino. Ja?
Der Dünger.
Und er hat auch gesagt, dass in die Schule er immer mit den Kindern auch alles, die ganze Schulaula sauber gemacht hat. Solche Sachen, ja, die ganze menschlich waren. Ja? Und jetzt Er ist jemand, die im Grunde genommen, denke ich, und die meisten Leute sagen das, nicht gedacht hat, dass er in die zweite Wahl kommt. Ja, das können wir danach darüber sprechen, ja. Und, aber er ist in die zweite Wahl gekommen, ja. Und wir sprechen sicher später darüber. Jetzt muss ich leider diese Frau vorstellen, die ich nicht aufstellen kann. Ja, die ist so jemand, so destruktiv. Das ist die Keiko Fujimori. Und die Keiko Fujimori ist die Tochter von Alberto Fujimori, der Diktator von Peru. Er war 10 Jahre an die Macht, von 1990 bis 2000. Ja, 2000 gab es eine, musste er weg, ja, und er ist geflohen nach Japan. Ja. Fujimori ist im Moment, jetzt zur Zeit, ist in Gefängnis, wegen Menschenrechtsverletzungen und Korruption. Ja. Die Menschenrechtsverletzungen sind ganz, ganz, sind Massaker, sind Ermordungen. Da haben die, es gab eine paramilitärische Gruppe, die heißt el Grupo Colina, und die haben diese Massaker gemacht, no? Zum Beispiel, die sind zwei, die sehr bekannt sind, und da hat der Fujimori, da haben die gemacht am Anfang von der Regierung von Fujimori, 1991, 1992, die andere. Und das war eine, war die Ermordung von 9 Studenten und ein Professor von La Cantuta in der Nähe von Peru, pardon, in der Nähe von Lima. In der Nähe von Lima. Und gut, das ist auch, wir sprechen danach darüber. Das ist, und die sind, das war eine ganz schreckliche Menschenrechtsverletzungen, weil die haben die jungen Leute genommen von der Universität und dann mitgenommen und umgebracht. No? Und das war ein langer Kampf von den Menschenrechtsorganisationen, die Resten, die Leichen von diesen jungen Menschen zu finden. Die haben endlich mal einmal das gefunden. Und das war APRO, eine Menschenrechtsorganisation, mit der wir immer zusammengearbeitet haben, die Koordinadora Nacional de Derechos Humanos. Und ja, und die sind auch diejenigen, die auch in die ganze Verfahren gegen Fujimori auch immer dort waren und Aussagen auch gemacht haben. Ne?
Aber ja, das war der Vater, das war Alberto Fujimori.
Das war der Vater.
Diese Taten kann man ja eigentlich Keiko nicht vorwerfen,
die,
oder?
Die Keiko war die erste First Lady von dem Vater. Deswegen ist es auch nicht so, dass sie gar nicht gewusst hat. Ja? Und die ist First Lady, weil die Mutter von dem Vater, no, mit Elektroschock, er hat die Befehle gegeben, und die Mutter ist mit Elektroschock auch gefoltert. Und die Tochter hat ihre Position genommen in die Regierung. Das zeigt dir auch, welche Art von Person ist, ja. Und da war sie First Lady diese ganze Zeit. Ja, bis 2000 der Vater geflohen ist nach Japan, und sie ist danach nach USA, um dort zu studieren. Und dann ist die wieder zurückgekommen und war im Parlament als Kongressist. Und ja, und hat nicht so viel gemacht. Sie war ganz wenig im Parlament. Und danach hat kandidiert zum ersten Mal in 2000 gegen Humala, 2011. Das ist ihre dritte Kandidatur für Präsident, die dritte. Und das war 2011. Dann hat 2016 und jetzt 2021.
Zum dritten und Mal verloren.
Zum dritten Mal verloren. Und das musste jetzt etwas über sie genau gerade sagen, weil sie ist jemand, die von der Staatsanwaltschaft beschuldigt ist, nach vielen Untersuchungen, viele Akten auch, die Chefin von einer kriminellen Vereinigung zu sein, Geldwäsche, no, und Assoziation inkompatibel und mehrere solche, aber die zwei erste, die sind die stärkere.
Korruption.
Ja? Und das war alles im Rahmen von der Untersuchung von dem Fall Odebrecht. Ja, das war dieser große Skandal von diesem Unternehmer, die überall so viele Leute korrumpiert hat oder Geld gegeben hat. No? Und das sind die Beweise, dass sie, es gibt die Beweise, dass sie Geld, viel Geld gekriegt hat. Und deswegen hat die Staatsanwalt 30 Jahre für sich verlangt, für die Keiko Fujimori.
War sie nicht auch in Untersuchungshaft, bevor der Wahlkampf begonnen
hat? War auch in Untersuchungshaft, weil sie ist noch nicht verurteilt worden. Deswegen zuerst war in Untersuchungshaft und dann ein Richter hat ihr einen Antrag zugestimmt, dass sie nach Hause gehen könnte. Ja? Und dann immer so manche Garantien auch.
Mit Auflagen dann, ja.
Nicht weggehen und weg von Peru gehen, auch nicht weg von Lima gehen. Und das, deswegen war sie zu Hause und das war alles wegen der Pandemie. No, als die Pandemie angefangen hat, auch in Peru, no, das war 2020 im März, ja, da war auch das Problem mit dem Gefängnis. No, wie macht man das? Und deswegen, ich denke, deswegen auch haben die ihr das gegeben. Und weil sie nicht in Untersuchung war, sondern zu Hause, durfte sie kandidieren. Der Staatsanwalt war total dagegen.
Nein, ich habe eine Frage. Und es geht bei der ersten Runde, es gab viele Kandidaten, ne? Und eigentlich Keiko und der Castillo haben nicht so viel Prozent so eigentlich gewonnen, ne? Weil es gab, glaube ich, 19 Kandidaten in der ersten Runde. Und meine Frage ist, was meinst du über die Politik jetzt in Peru? Eigentlich es ist alles, was jetzt passiert ist, dass eigentlich die Politik in Peru ist ein bisschen in Not, dass es gibt nicht so richtige Kandidaten, eigentlich, dass alles chaotisch ist. Kannst du ein bisschen über dieses Thema ein bisschen uns erklären? Weil es war auch etwas ja, Besonderes, no? Dass mit so viele weniger so Prozent, no? Könnten sie in die zweite Runde gehen. No? So, kannst du ein bisschen erklären über die Situation in Peru?
Ja, 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 das ist wichtig zu fragen, was ist los in Peru in Bezug auf die Politik. Das Problem ist, dass wir haben jetzt keine politischen Parteien. Ja, das sind ganz wenige, dass die politische Landschaft von Parteien, das ist sehr arm, das ist fast gar nichts, ja, weil wir haben Parteien, die schon einige Jahre gehabt haben, deswegen die Politiker oder die Politik hat eine ganz andere Funktion gehabt. Ja, wirklich die haben wirklich Politik gemacht, um die Probleme das Land zu versuchen zu lösen. Aber seit einigen Jahren gibt es so viel Korruption bei den Politikern. Das heißt, dass sind zwei Sachen. Es gibt fast keine Partei und dann sind Leute, die in die Politik reinkommen, deren Interesse ist nur ihre eigenen Interessen, hauptsächlich Geld bekommen, egal wie. Und die verteidigen diese Interessen. Und deswegen sind ganz wenige Ausnahmen von Politikern, die wirklich gut sind und die für den Menschen auch da sind. No?
Das heißt, jetzt
das ist das Problem. Und das wird auch viel in Peru diskutiert. Warum haben wir keine Parteien? Und das erklärt auch, weil keine Parteien da sind, die jungen Leute, die haben auch diese Möglichkeit, die eine Partei, die ergibt, oder sogar eine große Bewegung, die ergibt, ja, ich denke, ja, wie zum Beispiel über die politische, die verschiedenen Themen zu diskutieren, zu debattieren, ja, und sich überlegen, welches Land wollen wir, ja, wie ist unser Land, so, zu analysieren und sich zu fragen, sich zu engagieren, eine Basis zu sein, auch in die Basis mit Basisbewegung auch zusammenzuarbeiten. Das ist auch etwas, was noch fehlt. Obwohl, was es gibt in der letzten Zeit immer viel mehr sind kleine Gruppen, viel zum Beispiel im Hinblick auf Umwelt machen. Das ist ganz gut. No, und das dürfen wir auch nicht vergessen, das sind die jungen Leute, die, weil die so empört waren, als dieser Push in Peru im November war, die auf die Straße gegangen sind. No? Ja.
Du hast jetzt die zwei Kandidaten beschrieben, Castillo und Fujimori. Du hast ein bisschen den Rahmen auch beschrieben, die politische Situation, dieses Vakuum auch an Parteien. Und man merkt natürlich auch, klar, du hast deinen Favoriten gehabt. Deine Wahl ist klar, musst du auch nicht hier neutral sein. Aber warum haben trotzdem so viele Leute diese Keiko Fujimori gewählt? Warum hat sie fast gewonnen, wenn sie doch eigentlich aus dem Knast in den Wahlkampf gegangen ist? Wie kann man das erklären, dass so viele Leute dann doch für sie gestimmt haben?
Ja, ich muss so sagen, dass meine Favoritin war Veronica Mendoza. Aus Cusco, ja, von die Linken auch. Ja. Diese jemand, die auch in dieser Partei viele Jahre auch mitgemacht hat und die hat von Anfang an auch in die erste Runde ganz klar gewusst, welche Ziele man will, um dieses Land zu verändern, ja. Das Problem mit Castillo ist, dass ich glaube, ich habe gesagt, dass er hat nicht gedacht, dass er in die zweite Wahlgang kommt. No? Und stimmt, was du sagst, dass die haben ganz wenig. Im Grunde genommen, er hat 17% und sie, glaube ich, 12% oder so. Deswegen, das ist ganz wenig, um in die zweite Runde zu gehen. Das heißt, sind viele Leute, die für die anderen Kandidaten gewählt haben. No? Und das Problem, was du fragst, Marcel, ist, dass die Kampagne, die Keiko Fujimori und ihre Leute gemacht haben, das war unmöglich. Das war so von einer Angstkampagne. Ja? Die Medien haben mitgemacht, hauptsächlich. Ich habe auch ein Kommerzio erwähnt, no? Und dann haben die angefangen, diese Angst, der ist ein Kommunist, ja, er ist ein Kommunist. Und leider in Peru, die machen so, er ist ein Kommunist, er ist ein Terrorist. Ja? Und dann mit dieser Angst von Kommunismus und von Terrorismus haben die so viel hier in Lima machen können. Weil Keiko Fujimori hat in Lima gewohnt. Aber Lima ist ganz wichtig. In Lima wohnen ein Drittel von der Bevölkerung. Ich muss ausmachen. Ja. Hey, da ist.
En vivo, desde el Perú, están llamando.
Ja. Bueno, und wo war ich?
Lima hat ein Drittel der Bevölkerung. Wer
genau,
Lima,
genau.
Lima
und hat mit dieser Angst ja, geschaffen, dass viele Leute hier sind in Panik gekommen. Hauptsächlich die Eliten und die wirtschaftliche Eliten auch. Ja? Weil die haben angefangen, jetzt wird das wie Venezuela sein. Jetzt wird das wie Kuba sein. Und die Leute haben gesagt, nein, das wollen wir nicht, das wollen wir nicht. Und waren Leute, die nicht für Keiko gewählt hätten. Aber die haben so viel Angst. Es gibt auch Umfragen. Und viele Leute haben für Keiko Fujimori gewählt, weil die so viel Angst vor Kommunismus gehabt haben, ja, als viele Leute, die für Castillo gewählt haben, weil die gegen Fujimori waren. Ja? Deswegen diese ganze Kampagne, das war so viel Geld auch investiert. Die waren riesige Plakate in ganz, zuerst in Lima und dann in ganz Peru, no al Kommunismus, no al Terrorismus. Und die Leute, viele Leute haben die gedacht, jetzt werden die mein Haus nehmen oder meine kleine Haus, die ich ja, mit so viel Anstrengung gebaut habe, oder meine kleine Unternehmen. Ja, das hat auch in die Konos, no? In die Volksdistrikten, so, no? Wie El Salvador, auch funktioniert. Weil die Leute haben Angst vor Kommunismus und haben Angst vor Terrorismus. Ja, und zum Beispiel, wenn wir jetzt über El Salvador ein bisschen sprechen können, das dürfen wir nicht vergessen, El Salvador, Marielena Moyano umgebracht worden ist von Sendero. Ja, und Sendero hat wahnsinnig viel gut gemacht dort.
Der leuchtende Pfad.
Und, ja, den leuchtenden Pfad. Ja, leuchtende Pfad. Und sie ist auch so, dass unsere Bevölkerung ist eine sehr junge Bevölkerung. Ja, das Durchschnitt sind 30 Jahre. Ja, und das heißt 30 Jahre. Die haben die als kleine Kinder das erlebt und so, aber die haben mehr diese Nähe zu dem Land, zu der Region, zu dem Ort, wo die Omas oder die Mutter oder der Vater kommen. Ja, und das kann man auch sehen, weil zum Beispiel in El Salvador, das habe ich hier, in El Salvador hatte Keiko gewonnen mit 64% und Castillo hat 35%. Ja? Und ich bin sicher, dass diese 35% von Castillo sind von den Leuten, die diese ganze erste Jahre auch mitgemacht haben, miterlebt haben, mit der ganzen Organisation, Solidarität und die auch immer noch so viel Bezug zum Land haben. Ja? Und der Castillo hat gewonnen wegen der Regionen. Weil auf dem Land, dann bei der zweiten Wahl, das war wahnsinnig viel. Da kann man sagen, dass wenn du diese Landkarte von Peru siehst, no, Landkarte von Peru, dann die meisten Territorios, die meisten Land, hat für Castillo gewählt. Und hier haben wir ganz Lima und dann ein bisschen Norden. Und das war für Fujimori.
Also in der Fläche hat Castillo gewonnen, aber weil halt Lima so dicht besiedelt ist, ist es trotzdem ganz, ganz knapp geworden, ja?
Genau.
Wie hast du dieses Auszählungs, das war ja spannend wie ein Krimi im Fernsehen. Also wenn es im Fernsehen so gelaufen wäre, hätte ich es nicht geglaubt oder hätte ich gesagt, das ist doch unglaubwürdig. Aber so spannend bis zum Ende, also bis jetzt erst diese Woche, oder wurde dann das endgültige Ergebnis, glaube ich, bekannt?
Ja, aber weißt du, Marcel, das muss man sagen. Jetzt haben wir so eine gute
Kommission?
Organismus?
No? Ja, ja.
Die Wahlen organisieren und dann die sind so die OMPE und die Jurado Nacional de Elecciones. Ja? Und du konntest von Anfang an, am 6. Juni, als das schon gewählt worden war, dann konntest du von Anfang an sehen, ja, wie gewählt worden ist. Dann konntest du immer nachfolgen. Zum Beispiel auch mit Provinzen, auch mit Distrikten. Und jede halbe Stunde haben die das erneut. Und deswegen, man könnte auch so ein bisschen zählen, kalkulieren. Und das war schon als die Regionen langsam auch gewählt, gezählt waren, das war klar. Weil die ersten sind Lima, weil das ist ganz schnell gezählt. Aber als das in die Regionen auch, weil in die Regionen haben die Leute auch ganz in kleinen Orten, ganz weit weg und die mussten auch zu Fuß gehen und dann mussten die Anfänger auch, die Akten, nur die Anfänger nicht, sondern die Akten, so bringen, ja, zu die Zentrum, wo das alles dann in die Computer reingetan wird. Und dann könnte man schon, ja, ich weiß nicht, schon vielleicht 10 Tage danach konntest du schon sagen, Castillo hat gewonnen. Weil das fehlten noch die Stimmen von Ausland, ja? Tja. Und die meisten Stimmen von Ausland waren für Keiko Fujimori.
Also erst hat Keiko lag sie vorne, dann hat Castillo aufgeholt, sie überholt und am Ende mit den Auslandsstimmen wurde es nochmal ganz, ganz knapp, ja? Also eine Zitterpartie.
Ja, aber weißt du, wenn du zählst, wie viel noch fehlt, das kannst du kalkulieren. Da haben wir, ich habe mit einer Freundin und wir haben nur gezählt und wir wussten, ja, das fehlen noch die Orte von den Regionen. Und dann haben wir gewusst, das ist Castillo. Das ist für Castillo. Ja, weil das war schon klar, wo Castillo ihre ganze Stimme bekommt. Und Lima war schon gezählt. Und deswegen war der große Unterschied so groß. Weil Lima und Norden von Peru hat Keiko gewohnt. Aber in die ganzen Regionen hat Castillo gewohnt.
Aber
das war wirklich, ja.
Dann war das Ergebnis stand fest, die Wahlkommission hat das Ergebnis bekannt gegeben, aber trotzdem war es dann noch nicht irgendwie endgültig. Was hat dann angefangen? Dann kam diese große, auch eine nächste Kampagne, oder? Da wurde von Betrug geredet und quasi das Wahlergebnis nicht anerkannt. Es hätte Unregelmäßigkeiten gegeben. Was war da dann los und war da was dran an den Unregelmäßigkeiten?
Gar nichts. Die Leute, die diese Zählungen auch machen, wie sagt man, die Enquestas, ja? Die sagen, es gibt eine encuestadora, encuesta, una encuesta. Eine, wie heißt das auf Deutsch? Encuesta.
Eine Umfrage ist das.
Umfrage, ne? Die Umfrage, ja? Es gibt eine, die am Anfang gesagt hat, schon am 6. Juni, in die Boca de Urna, das heißt, wenn du die Leute fragst, wenn die weggegangen sind, ja, für wen haben sie gewählt, ja? Hat Fujimori gewonnen. Ja, also für ganz wenig. Ja, aber in die Conteo Rápido, da heißt danach, einige Stunden später, machen die wissen ganz genau, wie die alle zählen können, und da hat für wenig, ganz wenig, schon Castillo gewonnen. Und diese Umfrageunternehmen hat nie sich geirrt. Weil der Unterschied war minimal. Und bei der Boca de Urna ist es einfacher, sich zu, ja, so, es gibt eine größere Möglichkeit, dass das nicht stimmt, als bei dieser. Und deswegen, das war schon ziemlich klar. Und deswegen hat, denke ich schon, die Keiko Fujimori schon das alles so geplant, dass die auf jeden Fall sagt, das ist Betrug. Betrug. Aber Betrug, wo Betrug? Und das war so fies. Betrug dort, in den Regionen. In den ärmeren Regionen. Weil sie gesagt hat, wie kann das sein, dass so viele Stimmen für ihn und keine für mich. Ja, das war. Und dann haben die gezeigt, wie die Peru wirklich gar nicht kennen. Ja? Weil die haben gesagt, hier, das gibt es manche Tische, wo die Leute gleich heißen, das heißt, die sind alle Familie. Ja? Und die wissen nicht, dass in viele Regionen sind viele Leute, die gleich heißen. Und die sind keine Familie. Ja? Und die Leute, die waren so sauer in Puno, das weiß ich noch. Das war, die Leute haben gesagt, wir verlangen, dass die Frau Fujimori sich entschuldigt. Wir haben 12 Stunden dort gearbeitet. Wir haben unsere Pflicht als Bürger hier gemacht. Und dann kommt sie und sagt, dass wir betrogen haben. Wirklich sehr gut. Weil ich habe auch gedacht, das ist so fies. Weil in Peru gibt es wirklich keine Gleichheit im Hinblick auf die Rechte. No? Keine Rechte auf Gesundheit haben die Menschen. Keine Rechte auf eine gute öffentliche Erziehung, Bildung. Keine Rechte auf eine würdige Arbeit. Ja, das Land ist total fressen. Ja? Und das Einzige ist, wenn du in die Kabine bist, no? Und dann kannst du wählen, wer du willst. Das ist dein Recht. Und dann sind wir gleich. Ja? Aber das Problem ist, dass hier gibt es so viel Rassismus und so viel Klassismus, dass für viele Leute, die für Keiko Fujimori waren, und die sind diejenigen, die Angst haben, dass die alles von dem Kommunismus auch weggenommen wird, haben die denken, dass das kann nicht sein, dass die ganzen Stimmen von diesen Leuten kann nicht das so zählen wie meine. Das haben die nicht gesagt, aber das war schon da. Ja? Und das ist auch etwas, die hier uns viel zu denken geben muss. Weil das bin ich auch sicher, ich weiß nicht, ob der mitgekriegt hat, dass der Blöde Vargas Llosa auch für die Keiko war und die Demokratie und so. Ja? Und das ist auch, denke ich, für viele andere Leute. So, die können für die ist unmöglich, die können das nicht ertragen, dass ein Campesino, ja, ein Rondero, ein Mensch, ein Lehrer mit Hut, dann Präsident wird und die Präsident von uns alle.
Ich habe eine Frage. Was ist der nächste Schritt? Wann eigentlich werden wir hören, wer der Präsident ist in Peru? Was ist, ja, in welchem Punkt?
Ja, ich denke, dass das wird nicht so viel lange dauern. Weil jetzt haben die auch so viele Leute auch gesagt, das ist kein Betrug. Es ist Schluss. Jetzt haben wir einen Präsident, und dieser Präsident muss jetzt angefangen, auch diese ganze Übergangsphase brauchen die dringend, ja? Und die ganze, wie sagt man, die Keiko Fujimori, seine Leute haben gesagt, ja, diese Betrug, und, aber die haben keine Beweise. Keine Beweise, weil die haben das gemacht, wie zum Beispiel das mit den Familien. Oder es gibt auch in manchen Gegenden, ja, Leute, die Fujimori-Personeros, die sind hingegangen, und die für Fujimori-Personero zu sein, da heißt zu gucken, dass alles richtig ist. Und die sind gekommen und haben gesagt, bei unserem Wahllokal gab es keine. Meine Akte ist richtig. Ja? Und deswegen, das ist schon, ja, die haben keine Chance. Die haben keine Chance. Weil egal, die fehlen nur ein paar, wo die angefechtet haben, aber die Wahlorganismus haben gesagt, nee, das gibt es gar nichts. Das sind die normalen Probleme, die oft gibt. Zum Beispiel, ja, es ist normal, dass manchmal die Leute nicht richtig zählen, zum Beispiel in einer Akte, das kann passieren. Ja, oder die sagen auch, diese Unterschrift ist nicht dieselbe Unterschrift. Wer hat immer dieselbe Unterschrift? Und wenn du nicht so viel unterschreibst, wie kannst du dieselbe immer haben? Ja? Und deswegen denke ich, dann sind auch von Ausland, Leute haben die gesagt, die Wahlen sehr gut, die internationale Wahlbeobachter, die hier waren, haben die gesagt, die war sehr gut, das war alles korrekt, ja, und ja, jetzt haben die, ich glaube nicht, das ist keine Chance. Ich denke, dass in vielleicht in 4 Tagen oder so wird der Castillo endlich mal, ja, als Präsident erklärt.
Du hast beschrieben, dass das Land ist sehr gespalten in Stadt und Land, und auch sehr emotional wurde das diskutiert. Ich habe irgendwo mal gelesen, wie gefährlich ist es vielleicht, dass es doch einen Putsch gibt. Also da haben nicht Angehörige, auch der Fujimori-AnhängerInnen, da gefordert, dass das Militär eingreifen soll. Wie gefährlich ist das, dass das vielleicht doch zum Bürgerkrieg kommt?
Ich glaube, guck mal. Was die gemacht haben, das sind Militär, die nicht mehr inaktiv sind. Ja, die sind in die Rente. Ja, die haben keine Möglichkeit, auch so etwas zu aktivieren. Ja, und das waren 1300 Unterschriften von Militärs, auch viele von der Marine. Ja, und darunter waren 5, die schon gestorben waren. Ja? Und das ist gut, dass wir jetzt diese Präsidenz Sagasti haben. Das ist sehr gut. Und auch die Leute, die im Kabinett sind. Die Frau, die für die Herr zuständig ist, hat gesagt, auf keinen Fall, das Herr respektiert die Demokratie und respektiert auch die Verfassung. Und der Chef von den ganzen Militärs ist der Präsident Sagasti. Ja, und jetzt sind nicht diese Zeiten von früher, ja, wo in Lateinamerika Militärputsch waren. Das ist nicht mehr so. Das glaube ich nicht, dass das ein Gefahr gibt.
Zum Glück. Aber es gehen viele Leute auf die Straßen. Sowohl für Castillo als auch für Fujimori gibt es Demonstrationen. Und wie beobachtest du, was diese Woche für eine, auch auf einer Demonstration, Marcha por la Paz hieß das, ein Friedensmarsch. Wie hast du das beobachtet, diese quasi, ja, auch die Diskussion auf der Straße oder die Präsentation der Stärke auf der Straße, was geht da alles ab, wie war das?
Creo que era Marcha por la Democracia, ¿no?
Marcha por la
Democracia, ¿no? Oder? Creo.
Nani.
Das Problem ist, dass die im Moment zum Beispiel auch die Fujimoristas benutzen solche solche Ideale oder solche Werte wie Demokratie, ja, die sagen auch, wir verteidigen die Demokratie, wir verteidigen die Stimmen. Die Recht auf unsere Stimmen, die Stimmen, die Frage stellt, die Keiko, sind die Stimmen von den Regionen, nicht ihre Stimmen, ja. Aber die benutzen jetzt auch die Leute von Fujimori, die benutzen auch die Fahne und auch das Nationalmannschaft, Fußballnationalmannschaft, und dann plötzlich sind alle so Peru, 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 Demokratie und so, ja. Aber ja, das ist im Grunde genommen, dann denkst du, dass ich bin zu den Demo für die Verteidigung des Volks Stimmen gegangen, von Pedro Castillo, und da musste ich durch diese die Fujimoristas durchgehen mit meinem Fahrrad, meine Freundin, weil die waren ganz nah, ja, die waren ganz nah, das musste man durch, und das war so schrecklich, weil ich habe gehört, wie die Keiko Fujimori geschrien hat und gesagt hat, die rauben uns, ja, und dann habe ich gedacht, so viel Hass. Das hast du so viel Hass gespürt, wirklich. Ja, und dann bin ich zu dem Marsch von Pedro Castillo, für Pedro Castillo. Ah, und das war wirklich so schön. Da war mit den ganzen Leuten von Peru, no? Auch mit Musik und mit Tanz. Ja, und dann habe ich gedacht, ja. Aber ich hoffe, dass das alles sich ein bisschen beruhigt, weil wir müssen alle weiter zusammenleben. Ja, und ich denke, dass es gibt auch viele Ansätze auch. Zum Beispiel von die Leute, die mit Castillo jetzt in seine Gruppe sind, ne? Es gibt ein Wirtschaftswissenschaftler, der Pedro Franke, ist sehr gut von die Katholiker. Dann hat die Leute beruhigt. Nicht die Leute, diese Leute, sondern die Unternehmer, no, auch in Hinblick auf zum Beispiel in Hinblick auf dass gar nichts wird mit Estatisation oder solche Sachen, ja, das wird alles mit Dialog auch, ja, gemacht worden, und das ist sehr sehr gut, und ich habe sogar der Chef von den Confiep gehört, der Confiep ist zusammen Schluss von alle so großen Unternehmer, und er war wirklich gut. Er hat gesagt, ja, wir werden mit Herr Castillo zusammenarbeiten, weil wir, was wir wollen, ist, dass jetzt auch die Lage sich verändert. Ja? Ich denke, dass viele Leute, die gut sind und die wirklich für Fujimori gewählt haben, die sind jetzt die haben jetzt bereut. Ja, das kann man das in diese Umfragen auch sehen, ja? Weil sie so negativ, sie will alles kaputt machen, ihr interessiert gar nichts, das Volk und das Land und die Demokratie, gar nichts, ja? Und die merken jetzt das, ja? Und deswegen für diese Leute ist ganz beruhigend, wenn die das hören, dass diese Kampf gegen die Pandemie weitergeht, no? Und das ist für uns alle auch sehr gut, dass zum Beispiel jetzt ein bisschen besser wird in einigen Regionen, auch hier in Lima, no? Und dass die Impfungsaktion so gut läuft, no? Schnell, die wollen in Zukunft auch 200.000 Leute, Menschen impfen, jeden Tag. Ja, und das wäre wirklich ganz, ganz gut. Deswegen glaube ich schon, dass das wird nicht so einfach sein für Castillo, auf keinen Fall, weil im Grunde genommen, er hat von vielen Sachen nicht so viel Ahnung. Ja? Das ist nicht so einfach, so ein Land zu regieren. Aber er hat Gott sei Dank gesehen, dass er gute Leute. Und jetzt, und die Veronica Mendoza zum Beispiel, da unterstützt ihn ganz klar, in dieser Demo hat sie auch gesprochen, no? und hat gesagt, dass die Lage muss sich ändern und dass die Menschen haben diese Rechte, wo wir gesprochen haben, und die müssen das üben können. Und ganz wichtig ist Erziehung und Gesundheit zuerst, Erziehung und würdige Arbeit.
Ich habe eine Frage, Nani. In der nächsten Regierung von Castillo, es gibt viele Fujimoristas, glaube ich, in dem Kongress, oder? Das heißt, vielleicht wird es schwierig für ihn, etwas zu ändern. Was, es ist so, es ist falsch, was ich sage.
Ja gut, okay, das Kongress ist auch eine andere Baustein,
Ja.
weil das ist, wir haben in die letzten 5 Jahre noch 4 Präsidenten gehabt. No? Wir haben jetzt bei, wir sind jetzt bei die vierte, im Grunde genommen 5, weil haben wir eine Frau, die nur einige Stunden Präsidentin war. Ja, und das ist dieser Kongress. Ja, das ist so eine, sind Leute, die wirklich nur ihr Interesse haben. Ja? Und jetzt, dieser Kongress wird am 28. Juli ist aus. Aber die wollen jetzt die ganze Leute von die, ¿cómo se llama? Die Tribunal, der Gericht, Verfassungsgericht. Die Verfassungsgericht wählen. Und das ist ganz wichtig, welche Leute in die Verfassungsgericht sind. Ja? Und das sagt die Exekutiv zum Beispiel, die sagen, nein, das geht nicht. Das muss man richtig, das machen mit Zeit. Ja? Und das ist deine Frage, welche Regierung, welche neue Kongress kommt. Und die neue Kongress, weil die neue Kongress die Fujimoristas haben nicht so viele, weil es sind andere, die auch von den Fujimoristas auch die Stimmen weggenommen haben. Aber die sind auch ganz schlimm. No, das ist der López Aliaga, der ist wirklich ein Faschist. Ja? Und die hat eine große Gruppe im Kongress, die Fujimoristas auch, aber das sind auch andere, Acción Popular, no, Alianza por el Progreso, sind andere. Ja? Und bei den Seiten von Castillo sind auf jeden Fall seine Gruppe, das ist Peru Libre, dann sind auch die Linke, aber die sind nicht so viele, die sind nur 6, und dann sind 3 von die Zentrum, von die Morado, von die Lila Partei. Ja? Aber es gibt auch eine Hoffnung, dass einige Leute von die anderen Parteien, wie zum Beispiel von die Acuña. Acuña ist jemand, der ganz viel Geld gemacht hat, er ist aus der Provinz. Ja? Aber es gibt manche Parlamentarier, die eigentlich auch mehr de Castillo unterstützen. No? Oder auch in Acción Popular. Beispiel der Regionalpräsident von Cajamarca ist Mesías Guevara und der ist von Acción Popular. Der ist ein guter Mensch und hat immer gesagt, wir werden das unterstützen, die Regionen. Ja.
Also das muss ich
Und
wahrscheinlich.
wir hoffen auch, dass viele Leute, ja, wenn Leute sind, die nicht aus Lima sind, sondern von den Regionen, es gibt mehr Möglichkeiten.
Ja, das muss ich wahrscheinlich so ein bisschen noch einpegeln und einpendeln. Aber du hast gesagt, ja, Castillo klingt schon nach jemand, der so ein bisschen die Systemfrage stellt, also wirklich auch das neoliberale System in Frage stellt. Er hat Verstaatlichungen und Enteignungen schon auch in seinem Programm gehabt. Und das hat natürlich diese Ängste geweckt. Was ist da dran? Meinst du, kann er das umsetzen oder wie kann er sowas umsetzen? Gegen diese
Ja.
politischen und wirtschaftlichen Widerstände auch.
Ja, der Castillo hat 3 Möglichkeiten. Eine ist wie du sagst, diese radikale, no, Position weiterzuhaben, die übrigens, das muss man sagen, das war in diese Ideario von Perón, das ist eine von seiner Partei, no? Der Chef oder der Präsident von der Partei. Und er ist sehr stark marxistisch-leninistisch und hat diese ganze Sache mit Enteignungen und alles, und Statisierung. Und der Castillo hat auch am Anfang das gesagt, ja? Aber danach langsam hat er sich mit Leuten zusammen und hat auch gesehen, dass das nicht möglich ist. Ja, das kann er nicht machen, ja. Er muss sich moderieren, ja. Trotzdem muss er gucken, dass er diese Versprechung, die er gemacht hat an den Leuten, da heißt, no, Gesundheit und Erziehung und Arbeit und auch auf dem Land, ja, das muss er einhalten. Ja, und aber ich denke, dass bei ihm ist es ist ganz wichtig, dass er jemand die zuhören kann. Ja, weil jetzt, was er sagt, ist ganz anders, als was er gesagt hat. Ja, und die haben diese Gruppe von Leuten, wo auch die Veronica Mendoza drin ist und andere Leute von dieser Richtung, die haben jetzt einen neuen Plan, die heißt Plan del Bicentenario. Ja, mit diese andere Haltung im Hinblick auf was wird in Peru in diese ganze Bereiche auch gemacht. No? Was die auf jeden Fall haben, ist das noch mit der neuen Verfassung. No?
Ja, schon. Das ist auch noch ein ja, großes Projekt, aber du hast gerade gesagt, Bicentenario, das 200-jährige Staatsjubiläum, die Unabhängigkeit von Peru steht an. Was bedeutet das jetzt vielleicht auch? Ein indigener Campesino zieht in den Präsidentenpalast ein im Jahr des 200-jährigen Bestehens. Welche symbolische Strahlkraft kann vielleicht auch davon ausgehen?
Eine ganz starke symbolische Kraft, ganz stark. No, nach 200 Jahren Unabhängigkeit, wo wirklich keine Unabhängigkeit für die armen Leute, für die Bauern, für die indigene Bevölkerung gab. No? Jetzt endlich mal kommt ein Präsident, der vom Volk wirklich kommt. No? Und viele Leute haben viel Hoffnung auch, weil er genau diese ganze symbolische Kraft hat. Er ist ein ganz starkes Symbol. No? Und das können wir nach 200 Jahren, dass wirklich die Sachen sich ändern. Und auch im Hinblick auf die Demokratie und Gleichberechtigung, dass wir gleich sind und dass wir die gleichen Möglichkeiten im Leben haben müssen. Ja, und nicht. Und auch diese Kampf gegen die Korruption, das muss auch durchgebracht worden und durchgemacht worden. Das wird auch danach ein anderes Land sein. Mhm.
Aber das heißt ja auch, dass Leute dann Privilegien abgeben müssen, wenn andere dafür ein bisschen mehr Gleichberechtigung wollen.
Na? Ja, aber das müssen die. Und dann gibt es dafür... Muss es auch Gesetze geben und Regeln geben. No, zum Beispiel, die überlegen sich auch im Hinblick auf den Bergbau. Ja? Der Kupfer, wir haben wahnsinnig viel Kupfer und jetzt wird ganz, ganz, ganz teuer. Das kommt viel Geld rein. Und jetzt ist die Frage, dann werden diese ganze Überschuss von Gewinn, ja, die Unternehmer haben oder das Volk. Und das ist ganz klar, dass die sein das Volk. Ja, und die anderen werden auch sowieso Gewinne machen, ja. Aber hauptsächlich muss das für das Volk sein. Und das ist ganz interessant, die Keiko Fujimori hatte... versprochen, das war am Start von den Wahlen, alles versprochen. Alle möglichen Sachen versprochen. Hat auch versprochen, dass in die Gegend, wo es gibt, dann wird sie eine Wohnung mit Tausenden von, ich weiß nicht ganz genau, wie viel Geld die Leute selber geben. Ja? Ja? Und gerade in die ganze Korridor, wo die Minen sind, wo die Bergbau ist, hat Castillo mit einer großen Mehrheit gewonnen. 90%, 95%.
Glaubst du,
die Leute wissen, glauben gar nichts.
Mhm. Glaubst du, in dem Plan von Castillo ist auch das Thema Dezentralisierung, dass eigentlich nicht alles soll mehr in Lima konzentrieren, sondern in alle Regionen?
Das Thema ja, ist, klar, ja? Das ist schon, ja, klar, das ist ganz wichtig. Ganz wichtig. Und die haben sich schon angefangen, so zu treffen, so mit den ganzen Vertretern von den Regionen. Das ist, weil das Problem, und das haben wir auch gesehen jetzt, ist Lima hier und dann der Rest.
Mhm. Ja. Es bleibt ja spannend. Vielen, vielen Dank, liebe Nani, nach Peru. Und ja, danke für deine informativen und offenen Worte und deine Einschätzung. Wir wünschen dir viel auch Erfolg und viel Glück bei dem weiteren Prozess, bei den 200-Jahr-Feierlichkeiten und auch bei der Bewältigung der Pandemie in Peru. Alles, alles Gute und viele, viele liebe Grüße.
Dankeschön.